wie seht ihr euch denn eigentlich? Wer wollt ihr sein? Und da haben wir wirklich auch zu Papier gebracht. Wir haben gesagt, ja, wir sind der Hersteller für Aufzugmesstechnik. Das ist der Bereich, den wir bedienen wollen, wo wir gut sind und wo wir auch in der Zukunft mit weiteren Produkten dann, ich sag mal, dem Kunden Nutzen bringen wollen und gute Produkte anbieten wollen und auch können. Wenn man sagt, ich möchte eine Wartung über ein Monitoring-System ersetzen, habe ich natürlich, das Monitoring-System guckt natürlich nicht, ob die Kabine schmutzig ist. Ja, das guckt nur, ob der Aufzug fährt, ob die Türen auf und zu gehen und. Aber wenn die Kabine schmutzig ist, ist sie schmutzig auch mit Monitoring-System. Das kann man natürlich kaum erkennen. Oder eine vermüllte Schachtgrube erkennt man damit auch nicht. Meine Frau ist eine super Beifahrerin. Die ist vor allen Dingen mathematisch sehr begabt und kann dann auch diese ganzen Zählaktionen und das Ineinanderschachteln, das muss man ja genau ausrechnen, wie man dann in der Stoppuhr zählt. Und da muss man schon auf Zack sein. Und das macht schon sehr viel Spaß.
Herzlich willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von Business-Leadern hören möchte, ist hier genau richtig.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Major League Elevator. Hier ist die Alex.
Und hier ist der Martin. Grüßt euch.
Und ein herzliches Willkommen an den heutigen Gast bei uns, Philipp Molinius, Managing Director Henning GmbH und Co. KG. Hallo.
Ja, hallo zusammen.
Servus.
Sehr schön. Super, dass es geklappt hat mit unserem Treffen heute. Wir machen immer ein bisschen Hausaufgaben und wir haben ein bisschen was vorbereitet und würden als allererstes gerne das, was wir zusammengetragen haben, mal vorlesen.
Ob das so stimmt, was im Internet steht.
Wir sind immer gespannt, ob tatsächlich noch mal was hinzuzufügen wäre oder was zu korrigieren wäre.
Oder besser wegzulassen ist.
Wir freuen uns sehr. Heute zu Gast bei uns Philipp Molinius. Philipp ist seit über 24 Jahren Geschäftsführer der Henning GmbH. Sein Weg begann zunächst in einer ganz anderen Richtung. Nach seinem BWL-Studium an der Hochschule Düsseldorf startete Philipp bei der Deutschen Bank als Firmenkundenbetreuer. Im Jahr 2000 wechselt er dann in das Familienunternehmen, wo er zusammen mit Tim Eberling die Führung des Unternehmens übernahm. Seit dem Einstieg hat die Firma Henning sich stark weiterentwickelt und transformiert. Das Unternehmen bietet heute eine beeindruckende Bandbreite an Produkten von den Türdämpfern und Aufzugspuffern bis hin zu Messtechnik, LED-Beleuchtung, Monitoring und vieles mehr. Philipp legt großen Wert auf Innovation und Qualität. Daraus entstanden Investitionen wie zum Beispiel den hydraulischen Aufzugspuffer und mit dem Lift-PC-System neue Maßstäbe in der Gebäudetechnik gesetzt. Auch persönlich bringt Philipp viel Leidenschaft mit. Seine Hobbys sind sehr vielseitig. Skifahren, Golfen, Reisen, Kunst gehören genauso wie sein Interesse an Wirtschaft, Metallbearbeitung und Entwicklung. Außerdem engagiert er sich stark für die Branche, wie zum Beispiel mit dem Schwelmer Symposium, einem sehr wichtigen Branchentreffpunkt für die Aufzugswelt. Heute möchten wir von ihm wissen, wie sein Karriereweg war, wie er die Zukunft der Aufzugsbranche sieht, was für ihn Nachhaltigkeit bedeutet und welchen Stellenwert die Digitalisierung in der Aufzugsbranche hat. Aber auch private Themen wie der Abstand und von den Herausforderungen des geschäftlichen Alltags. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Das war ja eine sehr umfassende Vorstellung.
Ja. Brauchen wir denn noch weiterreden überhaupt?
Genau, jetzt können wir auch.
Nee, ist alles gesagt. Sehr schön.
Nein, besser wird es nicht, oder?
Genau, ich habe mich auch noch nicht versprochen, ist alles super.
Ja, dafür nicht schon, aber ist gut. Da haben wir gleich am Anfang erledigt und dann läuft das Ding. Genau. Ja.
Wie beim neuen Auto, die erste Beule ganz schnell und eine kleine und dann ist gut.
Ja. Und die schmerzt also, aber immer besonders und dann ist der Schmerz durch.
Ja, nein, das passte schon eigentlich ziemlich gut.
Ja.
Die Vorstellung ist sehr spannend, was man alles über Menschen im Internet mittlerweile finden kann.
Ja. Wir haben noch mehr, also dranbleiben für die Zuhörer. Ne? Wir haben noch mehr, wir haben noch nicht alles am Anfang ausgepackt. Ja. Philipp, du hast ja tatsächlich, also du hast klassisch BWL. Warum BWL?
Also es war sogar ganz anders. Ich habe sogar angefangen mit einer Banklehre, die ich mal gemacht habe, vor grauen Unzeiten. Meine Söhne würden sagen, im Dinosaurierzeitalter. Mhm. Das habe ich tatsächlich gemacht, weil mich direkt nach der Abitur studieren war nicht so meine Vorstellung. Ja. Und dann habe ich, was damals noch vor den ganzen Bankenkrisen und den unschönen Vorkommnissen im Bankenwesen auch noch ein Beruf mit Renommee war, habe ich Bankkaufmann bei der Deutschen Bank gelernt.
Es war ja damals nicht einfach, da reinzukommen. Ne?
Also nein.
Es war ja unglaublich, überhaupt da jetzt, sage ich mal, Deutsche Bank war ja damals ja Wahnsinn. Also ich spreche aus Erfahrung, weil ich habe auch in einem ähnlichen Finanzwelt meinen beruflichen Werdegang begonnen, bei einer Bausparkasse. Und Deutsche Bank, weiß ich, es war nicht einfach, da reinzukommen. Vor allem als Bankkaufmann oder Bankkauffrau, es war wirklich, da wurde man schon gekrönt, bevor man überhaupt losgelegt hat.
Ja, und so, genau, so ist das und gewesen damals. Und so fing dann auch, und so lief das auch damals. Ich habe die Ausbildung in Wuppertal gemacht und herrschte ein Wind, den sich die heutige Generation Z überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Da gab es vierteljährlich Auszubildendenversammlungen, wo vom obersten Direktor der Filiale die Noten vorgelesen wurden und abgekanzelt wurde, wer schlechter als eine 2 hatte. Das waren Veranstaltungen, die waren erlebenswert. Also da macht sich die heute mit Samthandschuhen angefasste Generation Z überhaupt keine Vorstellung davon, wie das gewesen ist.
Vermisst du das ein bisschen?
Die Zeit meiner Banklehre oder dass das heute so
das
anders
ist? Das Verfahren so heute ist.
Also ich meine, so in der Art und Weise, wie es da gewesen ist, müsste ich es jetzt nicht haben. Ja. Aber das fand ich jetzt schon etwas grenzüberschreitend oder alle. Aber allerdings ein bisschen mehr Tacheles reden können mit dem einen oder der anderen, ohne dass man direkt das Gefühl hat, ich löse Suizidgedanken aus, das wäre schon gut. Also etwas mehr handfest im Leben stehen, der ein oder andere wird einigen schon gut tun. Aber so wie es da gewesen ist, das müsste jetzt nicht
vielleicht
haben.
Vielleicht die Änderung hat es gebraucht, vielleicht wurde die Kurve gerade sehr ausgelotet und vielleicht machen wir jetzt wieder die Kurve leicht wieder.
Ja. Aber das führt jetzt auch, das ist jetzt auch, ist okay, das ist halt damals so gewesen und da ist halt jeder mit umgegangen und da hat es auch einige gegeben, die haben es nicht ausgehalten, das ist völlig klar, aber das war auf jeden Fall so eine Anfangsschule, die war halt schon recht prägend, so ein bisschen, so persönlich auch, wo man sagt, wenn du da nicht unter die Räder kommen willst, musst du dich halt zur Decke strecken und musst mal halt ein bisschen was tun.
Und was ist passiert, dass du dann doch nochmal studiert hast, also nach der Lehre?
Das wollte ich sowieso, die Bank hatte damals großes Interesse, mich zu behalten und hat gesagt, was möchtest du weitermachen? Da gab es ja dann die Möglichkeit, du machst eine Bankbetriebslehre oder Bankbetriebswirt konnte man studieren. Das fing aber damals so die ersten Züge damit an, dass man so berufsbegleitend, dual war es nicht richtig, das kam ja eigentlich aus Baden-Württemberg, Bayern der Ecke, aber dass man, ich sag mal, als Werkstudent weiterarbeiten konnte und dann studieren. Und das ist dann der Weg, für den ich mich entschieden habe und gesagt, ich möchte, weil das Bankwesen mir sehr viel Spaß gemacht hat, dabei bleiben, aber auf der anderen Seite meinen Horizont eben durch ein Universitätsstudium, bei mir war es eine Fachhochschule, weil das vom Ablauf besser passte in Düsseldorf, und meinen Horizont entsprechend erweitern und zusätzliche Dinge einfach lernen. So, und das habe ich dann gemacht. Von 92 an habe ich dann in Regelstudienzeit, neben 20 Arbeitsstunden die Woche und Vollzeit in Semesterferien, habe ich dann entsprechend Betriebswirtschaft studiert. Schwerpunkt Unternehmenssteuerrecht.
Steuerrecht.
Oh, also super interessant.
Genau. Ja, das sind
meine
auf jeden
Lieblingsthemen.
Fall. Das ist auf jeden Fall ein total spannendes Thema, was mir heute auch in vielerlei Hinsicht auch noch hilft, dass ich da viele Dinge einfach weiß und kenne. Mhm. Aber als ich mit dem Studium fertig war, habe ich gesagt, in dem Bereich arbeiten, das will ich nicht. Schön, das zu wissen, aber dauerhaft, nö.
Ist ja manchmal ganz gut, wenn man was im Leben lernt, um herauszubekommen, dass man es nicht ewig machen möchte. Ne?
Das war so der Punkt und ich bin dann bei der Bank geblieben und konnte mir dann so ein bisschen aussuchen, wo ich denn dann dahin kann und habe dann gesagt, dann möchte ich gerne Firmenkundengeschäft machen, das Betreuung von mittelständischen Firmenkunden, und das habe ich dann eigentlich schon während des Studiums, vor dem Abschluss, habe ich dann diesen Job schon bekommen und habe dann nach dem Studium natürlich da erstmal weitergearbeitet.
Und warum Firmenkundenbetreuer und nicht zum Beispiel privatvermögende Privatkunden oder irgendeinen anderen Bereich? Immobilien, Grundstücke, Steuern, Recht?
Ja, Firmenkunden, weil mich das einfach vom Ansatz her interessiert und fasziniert hat, weil man so viele verschiedene Dinge sieht. Und ich hatte dann ein Portfolio von Kunden, die ich betreut habe und die dann die unterschiedlichsten Dinge gemacht haben, mit den unterschiedlichsten Anforderungen gekommen sind, wo ich die Firmen angucken konnte und wo man, ja, der macht das, der stellt das her. Dann gab es so die ersten IT-Startups, die sich dann da gegründet haben und so. Also es war unglaublich vielseitig und spannend und viel mit Menschen, die Ideen haben und was fortbewegen wollen und. So dieser ganze Bereich Vermögensanlage, Betreuung und sowas alles, das ist, ja, das war mir zu viel Puderzucker für vermögende Leute, die vielfach auch sehr empfindlich sind. Und also gerade bei der Deutschen Bank, da waren so ein paar Kunden, die waren alle sehr, da musste man schon die Worte alle auf die Goldwaage legen. Und ja, außerdem habe ich gesagt, da wird ja auch gar nichts geschaffen. Da wird einfach nur Geld von links nach rechts geschoben und produziert wird da nichts. Und das war einfach Firmenkunden, da kann man was gestalten, da kommen Firmen, die haben Ideen, die wollen was bewegen, die wollen was tun und das hat mich halt einfach fasziniert.
Ist denn nach deiner Ansicht nach die Zusammenarbeit mit der Bank also leichter gewesen als jetzt heute zwischen Unternehmer und Bank? Also kennst du jetzt ja beide Seiten der Medaille.
Deswegen habe ich ja auch aufgehört bei der Bank. Definitiv war das früher eine ganz andere Situation. Das war früher sehr viel geprägt von Vertrauen, von Zusammenarbeit, von langjähriger Kenntnis des Unternehmens, des Unternehmers auf der einen Seite und des Betreuers und der Bank auf der anderen Seite. Eine verlässliche Partnerschaft, die da sehr stark im Vordergrund stand, was sich bei den großen Banken sehr stark geändert hat. Ich breche da gerne eine Lanze für die uns betreuenden und mit denen wir eng und gerne zusammenarbeitenden mittelständischen, kleineren Banken wie Volksbanken, Sparkasse, hier in unserem Bereich ist das noch die Nationalbank, ist auch eine mittelständische Bank eigentlich im Ruhrgebiet hier sehr stark vertreten. Da haben wir genau das, was früher den gesamten Bankbereich ausgezeichnet hat, nämlich eine persönliche Betreuung und gute Kontakte und wo man auch sehr viele Dinge möglich machen kann, gemeinsam, weil man sich einfach kennt und auch vertraut. Das ist halt bei den großen Banken abhandengekommen und das war für mich auch mit der Grund zu sagen, irgendwann, das ist nicht mehr so meins. Ich war ja als Firmenkundenbetreuer unterwegs, was heißt, ich habe die Kunden besucht, die Gespräche geführt und das alles. Und im Anfang war es noch so, dass sehr viel von der Gestaltung der Kundenbeziehungen, von der Kreditgewährung und allem überwiegend über die Betreuungsschiene gemacht worden ist, bewilligt worden ist oder auch verantwortet worden ist. Und das wurde hinterher immer mehr in die Marktfolge, wie es bei einigen Banken heißt, also in die Kreditbearbeitung verlegt und wo dann Leute aufgrund von, ja, ohne genaue Kenntnis des Unternehmens, des Unternehmers, persönliche Kontakte einfach hinterher entschieden haben, machen wir oder machen wir nicht. Dann habe ich gesagt, nee, für Postbote bin ich überbezahlt und überqualifiziert. Das ist so nicht das, was ich mein Leben lang dann tun möchte. Da entschiede ich dann auch kein Gehalt und keine sonst was alles dafür, wenn man unzufrieden ist. Und dann habe ich gesagt, das wird so nichts.
Und dann erreichte dich der Ruf von Henning.
Genau. Was war deine erste Berührung mit Thema Aufzügen?
Dann erreichte mich der Ruf von Henning, das kann man so sagen. Nein, die Firma Henning gehörte im weiteren Sinne so in den Bereich, wo ich auch Kunden betreut habe und bei der Bank damals und war halt noch relativ klein und überschaubar von der Größe. Und mein Vater war auch selbstständig, hat sein Unternehmen Anfang der 90er Jahre verkauft, was ich eigentlich mal übernehmen wollte. Also er hat das nicht hinter meinem Rücken verkauft, sondern das war schon alles familiär besprochen, aber das war einfach, ja, wie es im Aufzugsbereich manchmal auch so ist, ein nicht abzulehnendes Angebot. Und dann hat er halt sein Unternehmen verkauft, da habe ich gesagt, ja, dann bleibe ich halt bei der Bank, wie ich das dann auch gemacht habe. und habe dann aber lange Jahre eben das mitbekommen. Mein Vater war Zeit seines Lebens selbstständig, mein Großvater auch. Also das war so ein Familiending, was mich auch gereizt hat. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn das sich jetzt bei der Bank nicht so entwickelt, so, dann guckst du halt, was du selbst machen kannst irgendwo. Mhm. Und dann, wie der Kenning ja auch schon erzählt hat, ist als allererstes mein Vater hier bei der Firma Henning mal Gesellschafter geworden und hat hier, ja, ist nicht tätig geworden, aber hat mit Kapital und ja, Beratungen, weil er eben auch über 30 Jahre Erfahrung hatte als Selbstständiger. Der hatte in der Spitze 150 Leute und hat dann so ein bisschen hier mitgewirkt. Und dann, als dann bei mir klar war, mit der Bank geht es nicht weiter, habe ich gedacht, ja, dann spreche ich einfach mal mit dem Herrn Henning, wie wir uns das gemeinsam vorstellen können. Der hatte ja auch verschiedene Sachen, keinen Nachfolger aus der Familie, der weitermachen wollte. Von daher hat sich das dann über Gespräche so ergeben, dass wir gesagt haben, ja, da lässt sich bestimmt was tun. Und was mich damals besonders fasziniert hat oder gereizt hat, war, dass das ein Unternehmen war, auch geprägt durch die Persönlichkeit von Herrn Henning, wo immer sehr viel Leben war, wo viel Ideen waren, wo viel Produkt Innovationen oder Produktentwicklungsideen diskutiert worden sind, die ja natürlich nicht alle immer aussichtsreich sind oder zu was führen, aber wo zumindest immer viele Ansätze für eine Weiterentwicklung des Unternehmens bestanden. Und die mein Ansatz dabei war, ich wollte lieber in ein Unternehmen investieren, wo der Aufbau dann entweder alleine oder gemeinsam mit dem alt oder bleibenden Gesellschafter, Geschäftsführer dann stattfinden kann und wir die Erfolge und den Aufbau dann gemeinsam gestalten und erarbeiten, als viel Geld für ein Unternehmen zu bezahlen, was schon lange Jahre Erfolge hatte, wo ich dann im Grunde genommen darum kämpfen muss, diese Erfolge dann fortzuführen, damit ich den Kaufpreis finanzieren kann. Ja.
Also du hast dich für den Aufbau entschieden sozusagen, ja, für die Entwicklungsmöglichkeiten, die du gesehen hast.
Für die Zuhörer und Zuschauer unter uns, die Geschichte von Henning noch nicht kennen, wir haben ja Dirk Henning auch schon im Podcast gehabt, dort auch sehr empfehlenswert reinzuhören, wie das alles so gestartet ist.
Genau, da wird schon viel erzählt zur Firma Henning, also hört gerne auch da in die alte Folge rein.
Ja, und das war halt der Ansatz, wo ich gesagt habe, das ist der Bereich. Außerdem war die Aufzugsbranche, man guckt sich ja auch die Branchen an, wo die Unternehmen dann tätig sind, für die man sich interessiert. Und ich sag mal, schon Anfang der 2000er Jahre, als wir darüber sprachen, Herr Henning und ich, war schon klar, dass die Aufzugsbranche über Jahrzehnte eine kontinuierliche Entwicklung erfahren wird. Einfach wenn man sich die Demografie anschaute, die schon damals einsetzende Verstädterung in großen Ballungsgebieten und da war klar, Aufzug ist einfach wichtig für die zukünftige Entwicklung auf der Welt und da wird sich irgendwo immer ein Geschäft tun.
Ja, durch die Pandemie haben wir gelernt, dass es auch noch systemrelevant ist. Was ja auch, finde ich, ausschlaggebend immer wieder ist, zu sagen, also wir arbeiten wirklich mit einem Produkt, das tatsächlich auch mal durch eine Krise auch funktionieren muss. Mhm. Ja.
Ja. Wie habt ihr das geschafft? Du hast selber gesagt, Henning ist ja auch eine brutal innovative Firma mit immer neuen Ideen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wirfst du oder Tim oder der damals der Dirk noch eine Idee einfach in den Raum und dann sagt, ja, lass uns das machen? Oder wie für jetzt die anderen Zuhörer, die da so auch so innovativ denken, wie geht ihr da an so eine Sache ran? Habt ihr einen Business Case draus? Also.
Ja, das ist immer spannend. Das sind manchmal Zufälle. Manchmal hört man Kunden zu, die gewisse Bedürfnisse haben und versucht das mit Gesprächen, mit Vertrauenspersonen in der Branche zu vertiefen, um zu gucken, ergibt das Sinn, macht das, ist das eine Produktidee, die auch für eine breitere Kundenzahl interessant ist. Das heißt, wir gehen alle hier mit offenen Augen, also im Wesentlichen jetzt Tim und ich, seitdem der Herr Henning im Ruhestand ist, mit offenen Augen durch die Welt und gucken, was gibt es da für Produkte. Und wir hatten das schon seit längerem so für verinnerlicht, aber nicht dokumentiert gesagt, ja, für uns ist der Aufzugsmarkt, ist das Aufzüge und Fahrtreppen, ist unser Zielmarkt. Da in dem Bereich wollen wir wachsen, da haben wir Kunden, da haben wir Marktzugang, da sind wir mittlerweile aufgrund von 20 Jahren internationaler Tätigkeit, da sind wir auch international bekannt.
Absolut.
Und haben, ja, und haben Potenzial. Und da auf den Bereich fokussieren wir uns und wir machen jetzt seit ungefähr etwas über ein Jahr so ein Management-System aus den USA haben wir eingeführt, um, ich sag mal, die Unternehmen, das Unternehmen etwas zu strukturieren und die Prozesse entsprechend abzubilden. Und in dem Zuge haben wir uns auch fragen lassen von dem Berater, der das mit uns macht, wie seht ihr euch denn eigentlich? Wer wollt ihr sein? Und da haben wir wirklich auch zu Papier gebracht und gesagt, ja, wir sind der Hersteller für Aufzugmesstechnik. Das ist der Bereich, den wir bedienen wollen, wo wir gut sind und wo wir auch in der Zukunft mit weiteren Produkten dann, ich sag mal, dem Kunden Nutzen bringen wollen und gute Produkte anbieten wollen und auch können. Und diese Fokussierung hilft natürlich, viele Dinge auszublenden, wo man sagt, da wollen wir, da gucken wir jetzt nicht so genau hin, oder andere Märkte auszublenden, weil viele Dinge, die wir machen, die kann man ja auch in ganz unterschiedlichen Branchen einsetzen. Das heißt aber, ich würde das hier alles zersplittern und würde sagen, dann müssen wir uns noch um die Branche kümmern und um die Branche kümmern und da Kunden akquirieren mit Besonderheiten, mit Regelwerken, mit allem, was dazu gehört. Und da haben wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf den Aufzugs- und Fahrtreppenmarkt. Das ist unser Fokus. Und da im Bereich im Wesentlichen Messtechnik, natürlich Sicherheitsbauteile, Dämpfer, Liftpuffer, das machen wir auch weiterhin. Das ist keine Abkehr davon, aber da werden wir auch weiterentwickeln. Aber der hauptsächliche Fokus liegt eben auf Messtechnik und Condition Monitoring, wie halt der Wehrwatcher ist auch im Wesentlichen ein Messtechnikprodukt, das wir dort entsprechend weiterentwickeln und forcieren.
Ist ja eigentlich schon eine super spannende Firmengeschichtsidee, weil ihr kommt ja eigentlich aus der, sagen wir, der richtigen Hardware mit Dämpfer und Puffer und sowas. Und jetzt dann quasi den Schritt zu schaffen, zur Digitalisierung, wenn man es mal so nennen darf, rüber zu schwanken, auch viel Software, ist ja sicherlich auch ein Invest, sowohl finanziell als auch zeitlich, der durchaus und auch Fachpersonal technisch, wo ja sehr große Herausforderungen auch da sind.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, ich sag mal, alles Ursprung der ersten Gespräche, die Dirk Kenning und ich hatten, wo wir gesagt haben, natürlich ganz unbewusst von EOS und solchen Management-Systemen, aber wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, wo wollen wir denn hin? Und das war im Jahr 2000 bei Herrn Henning auf der Terrasse. Und haben wir gesessen und haben darüber gesprochen und haben gesagt, ja, Aufzugsmarkt ist das, was wir machen wollen. Und wir müssen letztlich Metallbearbeitung, das war damals das, was wir gemacht haben in 2000, genau. Dämpfer, Schließer und Liftpuffer für den Aufzugsbereich. Da haben wir einen Markt, da war Herr Henning damals schon im VFA aktiv und alles, also da haben wir Zugang. Und da haben wir gesagt, was machen wir denn weiter? Mehr Metallprodukte. Wir haben gesagt, nee, zu der Zeit war schon die Türkei sehr aktiv mit Metallbearbeitung und Zulieferungen von solchen Aufzugkomponenten auch aus Metall, wo wir gesagt haben, ja, da werden wir, selbst wenn wir da was Gutes entwickeln, ist natürlich die Patentschutzmöglichkeiten sind gering, die Nachahmungsmöglichkeiten sind groß und es kommt halt da auch ganz stark auf Kosten an. Und dann haben wir gesagt, ja, nein, wenn, dann nur, indem wir die Metallbearbeitung, die wir haben, mit Elektronik kombinieren. Irgendwas, wo man sagt, da kann man zusätzlich ja Benefits auch für Kunden mit aus der Kombination erzielen. Und so ist das dann gekommen, dass wir uns in den Bereich mit mobiler Messtechnik, mit Beschleunigungsmesstechnik und Lastmesstechnik hineinbegeben haben. Und gesagt haben, das ist der klare Fokus. Immer auch mit Blick darauf, was Herr Henning ja auch in seinem Podcast gesagt hat. Wir hatten immer eine Metallbearbeitung mit vielen Maschinen, die ausgelastet werden musste. Ja, die haben wir auch immer noch. Und wir machen auch immer noch CNC-Bearbeitung, Drehen, Fräsen. Machen wir auch sehr gerne. Verhilft uns auch zu einiger Flexibilität und einigen Möglichkeiten. Allerdings wollen wir die auch immer noch gerne auslasten. So, aber heute geht der Gedanke immer dahin, welches Messtechnikprodukt können wir denn herstellen, wo ich einen Sensorkörper habe, der gewisse Anforderungen der Kunden erfüllt in messtechnischer Art und Weise und den wir dann hier produzieren können und dann mit Elektronik in unserer Niederlassung in Bechtle machen können. Ja, verkaufen entsprechend.
Wie war der Weg für die Mitarbeiter? Was denkst du denn? Weil das ist ja schon eine ganz gute Transformation. Jetzt höre ich heraus, letztes Jahr habt ihr auch noch mal von externen, sage ich mal, noch so Unterstützung bekommen für einen Fokus ausrichten noch mal. Wo sehen wir, wo stehen wir uns? Das ist ja für Mitarbeiter ja, die müssen den Prozess ja mitgehen. Ist immer schön und gut. Das geht es uns ja auch so, wenn wir uns dann immer oben irgendwas ausdenken. Der Rest muss ja mit.
Da grinst du schon für die Leute, die nur im Podcast
Wie
hören.
lief es denn bei euch so?
Also wir haben da verschiedene Stufen durchlebt, sage ich einfach mal. Wir hatten, als ich damals angefangen habe, zum 1.11.2000, genau, das wären dieses Jahr 25 Jahre, haben wir ja angefangen und haben in diese Elektronikprodukte, Messtechnikprodukte investiert und haben die entwickelt. Und es gab natürlich einen Mitarbeiterstamm. Also in der Fertigung war es jetzt nicht so wild, aber im Büro, im Vertrieb und in verschiedenen anderen Bereichen, die natürlich sich, ich sag mal, nicht eingerichtet hatten, aber die hatten halt ihr gewohntes Umfeld, die Produkte, die sie kannten und die ganzen Dinge. Und wir haben dann das erste Mal 2001 auf der Interlift in Augsburg unsere neuen Produkte ausgestellt oder die Prototypen. Von neuen Produkten war da für die nächsten 2 Jahre noch nicht von zu reden, aber
Okay. Ja.
die Prototypen ausgestellt und ich erinnere mich sehr gut an die Vorbesprechung zu der Messe, wo wir den Mitarbeitern die neuen Produkte beim Messebauer hier in Schwelm, da war alles aufgebaut, vorgeführt haben, erklärt haben und was damit alles läuft. Und da haben wir die ersten zwei Mitarbeiterinnen verloren,
Direkt nach der Vorstellung, ja.
Die haben da nicht gekündigt, die sind auch mit zur Messe, aber die haben gesagt, nein, den Weg und die Produkte und das alles, das wollten sie nicht und das war alles, ja, das war schwierig und das war so, ich sag mal, die erste produktartmäßige Transformation. Dann sind wir natürlich mit den Produkten und sowas alles immer gewachsen. Das verlief relativ organisch. Das war auch alles soweit, ja, alles soweit gut. Und wir haben jetzt gedacht, dass wir jetzt in der Größe sind, wo gewisse Strukturen einfach da sein müssen, die nicht nur auf dem Papier sind, sondern auch gelebt werden müssen, wo gewisse Wege eingehalten werden müssen, auch gewisse ja, Regelmäßigkeiten, damit auch wir in dem Programm, also bei EOS heißt das dann immer Traction existiert, damit es also auch vorwärts geht, damit man nicht nur redet, sondern nach einem Meeting auch sagt, und das wird jetzt gemacht und der tut's und das wird dann auch nächste Woche kontrolliert und dann so ein bisschen Bewegung da reinzubringen.
Ja.
Und das war so ein bisschen eine Besinnung darauf, was wollen wir eigentlich, wer wollen wir sein, wer sollen unsere Mitarbeiter sein. Das hat zu einigen Änderungen hier organisatorischer Art geführt, die aber bis jetzt von allen positiv aufgenommen worden sind. Das kann natürlich durchaus auch anders sein, das kann auch noch anders werden, weil das ist ja ein kontinuierlicher Prozess, wenn man Dinge einführt, neue Strukturen, neue Abläufe und sowas alles. Aber grundsätzlich hat das erstmal geklappt und das hat uns ein Partner aus den USA empfohlen, das Programm, und der sagte, ja, da kann man schon mal, die machen das schon seit 10 Jahren, und der sagte, ja, da kann man auch schon mal den einen oder anderen Mitarbeiter drüber verlieren. So, und das kann ich mir gut vorstellen, dass so etwas bedeutet immer Veränderungen, das bedeutet ja neue Zuständigkeiten oder ich sag mal neues Reporting an andere Vorgesetzte und sowas alles. Das gefällt ja nicht immer jedem.
Ja, aber das
Ja.
merken wir auch. Also, wir sind ja auch dabei zu wachsen und immer zu umstrukturieren teilweise. Und dann merkt man auch, dass manche Entscheidungen sind halt nicht so populär, um es mal
Ja.
so auszudrücken. Aber es dann spricht man miteinander und dann sagt man, okay, geht der Weg weiter zusammen oder nicht. Und
ja.
Da darf man auch kein Böse sein, der sagt, okay, der eine stellt sich das so vor, der andere so, dann sagt man natürlich die Hand, danke für die Zusammenarbeit und wir wünschen uns alles Gute. Und dann kann man sich immer noch gut in die Augen schauen, wenn man sich irgendwo trifft.
Ja, ja, klar. Also das ist jetzt auch nicht negativ. Ich meine, viele Menschen haben es halt gerne, ja, wie es halt so ist, althergebracht. Jeder Mensch ist
gerne in der Gewohnheit. Es ist unumstritten. Das ist tatsächlich so. Allerdings wissen wir als Unternehmer ja auch, dass man, wenn man ein Unternehmen nur in der Gewohnheit lässt, kann keine Entwicklung, also die Entwicklung wird gebremst, wenn sie nur in der Gewohnheit fungiert. Und das gehört zum Unternehmen und Unternehmertum definitiv dazu, dass man immer wieder an gewissen Punkten eine Entwicklung einer Firma immer wieder mal was anpackt und Fokus legt und bedeutet immer für, egal ob intern, extern, auch eine gewisse, also nicht komplett umwerfen, das habt ihr sicherlich auch nicht, ihr habt ja immer noch eure Produkte, aber es gibt eine Veränderung, genau. Und,
ja, da schmeiße ich 5 Euro ins Phrasenschwein, finde es ganz gut und sagt so, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.
Ja, ja, da ist ja, das
alles,
stimmt. Das,
da ist alles Gesagte dazu.
Ja, und gerade in der heutigen Zeit, ich sag mal, die Innovationszyklen, die werden immer kürzer.
Ja.
Viele Dinge sind in der Aufzugsbranche noch etwas langsamer als in vielen anderen Bereichen.
Okay.
Der Fortschritt in einigen Ecken, aber ich sag mal, man muss trotzdem beweglich bleiben, man muss gucken, wohin gehen die Trends und da braucht man auch Mitarbeiter, die da mitdenken, die die gleichen Ideen und Ansätze verfolgen und ich denke, bis jetzt ist es uns ganz gut gelungen, alle jetzt gerade mit dem EOS-System alle dahingehend mitzunehmen.
Schön,
ich hoffe, hoffe, das bleibt auch so, aber das Risiko ist bei solchen Transformationen natürlich immer da.
Immer ein bisschen da.
Es kann aber auch sein, dass es neue Mitarbeiter anzieht. Muss ja auch sein.
Definitiv.
Ja, also das haben wir auch gemerkt. A-Leute wollen gerne mit A-Leuten in einem A-System zusammenarbeiten. Und das ist so. Ja. Ich würde gern kurz, ich bin ein bisschen hellhörig geworden, wo du gesagt hast, ihr habt bei der Messe aufgebaut oder Vormesse und die Produkte erklärt. Und da war ja sicher auch der Werwatcher mit dabei, den ich persönlich auch sehr anregend finde. Ich merke aber auch so vom Markt her, das ist irgendwie, auch von den anderen Systemen her, wird das nicht so aufgenommen. Gerade so in Deutschland und weiß nicht, wie es europaweit ist. Aber wie siehst du da das Produkt oder die, wie soll ich sagen,
die Entwicklung
der Branche zu diesen Produkten hin. Hättest du dir das anders vorgestellt? Wünscht natürlich, aber.
Also das ist natürlich der Werwatcher angesichts der langen Entwicklung, die wir mit dem Produkt schon gemacht haben. Also ist so ein bisschen mein Herzensprodukt auch hier bei der Firma, weil ich glaube, der Tim sieht das auch ganz genauso.
Ich wollte sagen, da habt ihr ja was gemeinsam. Schön.
Ja, definitiv. Deswegen machen wir ja auch einen steifen Rücken und investieren kontinuierlich in das Produkt. Wir haben ja schon 2003 den ersten Angang mit so einem Produkt, mit einem BASF-Projekt gemacht, mit 11 Anlagen, die wir damals ausgerüstet haben, mit ganz viel Sensorik. Ich werde nicht müde zu sagen, das war, bevor es ein iPhone gab, bevor es eine zusammenklickbare Cloud- und M2M-Kommunikation und sonst was gab. Das heißt, wir mussten alles selbst machen. Und seit 22 Jahren verfolgen wir halt diesen Gedanken, dass Monitoring für den Aufzug ein Gewinn ist, für den Betreiber, für die Aufzugfirma, für letztlich alle Beteiligten am Markt. Wir glauben da auch unverändert fest daran, dass das so sein wird. Was natürlich dabei stattfinden muss, ist eine Adaption der Geschäftsprozesse. Es hilft nichts, wenn ich mich hinstelle und sage, ich monitore jetzt alles und anstelle, dass mir einer einen Zettel gibt er mir einen Ausdruck aus dem System, sondern das muss ein integrierter Prozess sein, wo der Werwatcher Teil des Ganzen ist und die Daten und die Auswertungen über das ERP-System mit der Wartungsplanung, mit der Störungsannahme, mit all diesen Dingen halt vernetzt entsprechend funktioniert, damit die Vorteile des Systems einfach genutzt werden können.
Ja.
So, und das ist etwas, was naturgemäß eine lange Zeit braucht, bis das bei Unternehmen ankommt, dass sie das auch umsetzen. Man muss natürlich da auch gewisse Abstraktionen von bisherigen Wartungsprozessen vielleicht machen und Dingen, die man, wenn man sagt, ich möchte eine Wartung über ein Monitoring-System ersetzen, habe ich natürlich, das Monitoring-System guckt natürlich nicht, ob die Kabine schmutzig ist. Ja, das guckt nur, ob der Aufzug fährt, ob die Türen auf und zu gehen und, und. Aber wenn die Kabine schmutzig ist, ist es schmutzig auch mit Monitoring-System. Das kann man natürlich kaum erkennen. Oder eine vermüllte Schachtgrube erkennt man damit auch nicht. Oder nur mit Aufwand, den man nicht, den keiner bezahlen möchte. Aber wir glauben fest daran, dass das Produkt eine gute Zukunft hat. Wir sehen das auch schon. Wir haben ja das größte Projekt der Art für Monitoring weltweit mit einem Partner gewonnen, wo wir 9.500 Aufzüge ausstatten mit einem Monitoring-System, mit unserem Monitoring-System ausstatten.
Zwar in Shanghai, oder? Oder in Asien?
Nein, in Singapur.
In Singapur. Was mit S
und, ja, genau.
Und in Asien, siehst
du. Und in Asien, also war sozusagen alles richtig.
War knapp.
Und wir haben auch etliche größere Kunden hier in Europa, mit denen wir da zusammenarbeiten. Das, wir sehen auch die Bewegung und wir waren ja lange Zeit ziemlich alleine auf dem Markt mit dem Produkt. Mittlerweile gibt es ja den ein oder anderen Anbieter, der mit einem ähnlichen Ansatz auf dem Markt unterwegs ist, was grundsätzlich den Vertriebschancen eigentlich hilft, weil man dann nicht alleine den Markt bearbeitet und die Kunden versucht zu überzeugen, sondern ich sag mal, verschiedene ja, Anbieter auf den Kunden einwirken und der Kunde sich dann immer noch fürs Beste kann.
Wen zieht ihr denn als Kunden? Also ist es jetzt, oder wer sollte denn eher jetzt in so ein Monitoring investieren? Eher der Betreiber oder eher die Servicefirma?
Wer ist denn da? Also sowohl als auch. Also das kommt immer darauf an, wer kommt immer auf den Ansatz drauf an. Als Betreiber würde es, wenn ich ein großes Portfolio an verschiedenen Aufzügen hätte als Betreiber, fände ich das total spannend, wenn ich die alle über ein System monitoren könnte und ansehen könnte, wie die performen, wie die Ausfälle sind und diese ganzen Dinge. Und als Aufzugsfirma natürlich, klar, die Steuerung meiner Wartung, Informationen über Vorfälle zu bekommen, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm habe, aber im Rahmen der nächsten turnusmäßigen Wartung mitmachen kann. Also es gibt da unzählige Vorteile für verschiedene Fachplaner, die für ihre Kunden die Bestände anschauen und gucken für Budgetierungsgründe, wenn man sieht Fehler, Fahrqualitäten und solche Dinge. Also da gibt es so viele verschiedene Ansätze für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Und das bestätigt auch unsere Vertriebserfahrungen, dass man sagt, da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze. Also das große Projekt, was ich eben erwähnte, das ist ein Betreiber, der das letztlich ausgeschrieben hat. Wir haben aber auch Aufzugbauer oder auch Fachplaner, die es einsetzen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich.
Spannend. Was ist denn Neues in der Entwicklung? Wir haben ja in der Vorstellung das Lift PC genannt. Kannst du dazu was sagen?
Ja, Lift PC ist ja eigentlich aus den Annalen kommt das der Firmengeschichte. Wir haben, das war mal der ursprüngliche Name für unsere Beschleunigungsmessung, die mobile Diagnose, diesen blauen Würfel, den wir haben, und das Monitoring-System. Das kommt daher, dass da als Basis einer Industrie-PC eingesetzt wurde, der damals über, ich sag mal, 2001, 2002 über gute Rechenkapazitäten verfügte und das Herzstück letztlich unseres Monitoring-Systems damals gebildet hat.
Hat denn der Wearwatcher das abgelöst oder ist das ein Produkt, das parallel in der eurer Produktwelt läuft?
Nein, der Wearwatcher hat das abgelöst und wir haben den Namen LiftPC, das hieß auch früher LiftPC mobile Diagnose, weil das unser Bereich der Messtechnik und Elektronikprodukte war, so langsam jetzt verschwinden lassen, aber das kommt letztlich aus, klang damals auch sehr modern und war sehr fortschrittlich, was wir da gemacht haben. Mit dem Einsatz dieser Industrie-PCs, aber das ist heute mehr oder weniger auch verschwunden. Der Wearwatcher hat das Monitoring, den Monitoring-Part übernommen und die mobile Diagnose und der Ride Analyzer, die mobile Messtechnik. Und so ist das entsprechend entwickelt.
Jetzt würde ich mal ein bisschen wegkommen von dem betrieblichen Geschichten.
Ich würde zu den Veranstaltungen übergehen. Genau,
auch das siehst du. Gehört ja in die Mischung mit dazu, eine perfekte Überleitung.
Schwelmer Symposium steht ja auch kurz vor der Tür. Mhm. Die Firma Henning und der Dirk Henning und auch in eurer Übernahme ist ja letztendlich der Organisator vom Schwelmer Symposium, sozusagen der Erfinder, ne? Also das dieser Veranstaltung, ihr habt die Veranstaltung übernommen und führt sie, muss man ja sagen, sehr erfolgreich weiter. Für mich ist es immer so, die Heilbronner Aufzugstage ist der Süden und Schwelmer Symposium ist der Norden. Ich weiß nicht, sehe ich das falsch, aber so habe ich es bei mir kategorisiert. Und
trotzdem sieht man immer alle die gleichen Gesichter.
Naja, teilweise. Es ist ein bisschen Mischung ist schon noch da.
Nein, der Fokus ist schon etwas anders. Also das Schwelmer Symposium haben wir mal irgendwann angefangen als Veranstaltung für unsere eigenen Produkte und haben da die ersten zwei Veranstaltungen und haben hinterher dann den Fokus erweitert und haben gesagt, naja, zweimal so eine Veranstaltung, dann sind unsere Produkte abgegrast, dann habe ich da nichts mehr zu erzählen, zumindest nicht für zwei Tage. Und sind dann dazu übergegangen und haben erstmal geschaut, was gibt es denn alles. Und das war im Jahr 2005, da gab es die Heilbronner Aufzugstage, die Interlift und sonst nichts. So. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, was tun die Heilbronner Aufzugstage? Vorträge über Richtlinien, Codes und Komiteesitzungen und
sehr so weiter. Sehr fachlich, ja.
Sehr, sehr, ja, richtlinienorientiert. Mhm. Sehr, und so. Wir haben gesagt, ja, das ist zwar schön, aber ist auch wichtig, aber so ein bisschen die Technik im Aufzugsbereich, die kommt da irgendwo zu kurz. Und wir haben gesagt, ja, wir nennen das jetzt moderne Technik im Aufzug. Das ist unsere Zielgruppe. Ein bisschen Richtlinie, so die Basics, die wichtigsten Dinge, ja. Aber im Wesentlichen Technik und kurze Vorträge mit viel Zeit für die Teilnehmer, sich auch auszutauschen, Fachgespräche zu führen, in der Ausstellung zu schauen und, und. Also ich sag mal, so eine Mischung aus Networking und Technik im Aufzug. Das ist der Fokus von der Veranstaltung bis heute geblieben und passt da eigentlich sehr gut in die Vortragsreihen, die es jetzt gibt. Das Heilbronn ist immer noch sehr stark richtlinienlastig mit den Dingen und wir weiterhin mehr auf die Aufzugtechnik.
Ist das für dich privates oder geschäftliches Vergnügen, die Schwelmer-Symposium?
Das Schwelmer Symposium, auch das ist beides. Das sind immer zwei sehr schöne Tage, wo wir mit sehr vielen Freunden aus der Branche in Kontakt sind. Es macht Spaß, das zu organisieren, mit den Referenten zu sprechen, zu gucken, wer könnte denn ein interessantes Thema haben, auszuloten. Dadurch bleibt man auch immer neugierig auf Trends in der Aufzugtechnik, weil wir ja immer bei allem, was wir sehen, im Kopf haben, könnte das ein Vortrag sein fürs nächste Symposium? Welche Schwerpunkte ergeben sich denn in der Branche, wo man drüber reden müsste, technologisch? Also das macht Spaß in persönlicher, aber auch in beruflicher
Hinsicht. Es sind tatsächlich zwei sehr schöne Tage, wo ich das Gefühl habe, einfach alles nicht zu kurz kommt. Also es ist wirklich eine gute Mischung von auch vor allem Networking. Also das ist, was ja auch die Branche sehr mag. Das haben wir auch bei der VfA in Nürnberg, die wir auch besucht haben, ganz klar herausgehört, dieses Netzwerken ist einfach für die Branche unheimlich wichtig und es braucht einfach Veranstaltungen, wo dieses möglich ist. Absolut. Ja, Philipp, ich meine, der Job seit 25 Jahren bald. Ich hoffe, es gibt ein schönes Jubiläum dieses Jahr, eine schöne Feierlichkeit. Ist ja sicherlich immer sehr herausfordernd. Was gleicht dich denn im Alltag aus? Wir haben so ein bisschen in der Vorstellung ja schon was rausgelassen. Was treibt dich denn um, wenn du mal nicht arbeitest?
Ach ja, meine Familie natürlich. Ist klar, ich habe zwei Söhne. Und die beide studieren, also schon etwas, also 24 und 23 aktuell sind und beide im Moment im Masterstudiengang in ihren beiden Bereichen. Das ist natürlich immer schön, wenn sie dann da sind. Und ansonsten habe ich sehr viel übrig für Autos. Das ist schon seit frühester Jugend meine Leidenschaft. Mhm. Oder eigentlich schon als Kleinkind, sagt meine Mutter immer. Und da habe ich in letzter Zeit, in den letzten, ach, seit 6, 7 Jahren, auch viel Spaß an Oldtimern. Und ja, da bin ich dann auch gelegentlich mit meiner Frau zusammen bei so Oldtimer-Rallyes, also Regelmäßigkeits-Rallyes, Geschwindigkeit Peach. Unterwegs.
Paul genau, Peach Paul Classic. Peach
zum Beispiel.
Ja. Genau. Und ja, da hat genau. sich jetzt die große Frage gestellt. Ich musste tatsächlich googeln, was ist das? Seid ihr tatsächlich mit einem Wohnmobil, einer Concorde da unterwegs, weil das Team Concorde Classic, Team Concorde Classic heißt?
Nein, das sind Freunde von uns, die mit einer Concorde unterwegs sind. Okay. Ich bin jetzt kein Camping-, Wohnmobil- und Wohnwagen-Fan. Mhm.
Da geht es um Oldtimer, ja?
Da geht es um Oldtimer. Da fahren dann Oldtimer, Youngtimer mit. Und das ist, es gibt eine Fahrtstrecke, aber es geht nicht auf Geschwindigkeit. Also wir rasen nicht durch die Orte, sondern es gibt halt ein Roadbook, wo man dann nach den Anweisungen fahren muss. Es ist auch mit mechanischer Zeitnahme und dann gibt es halt so Prüfungen dabei mit Lichtschrankenfahren, wo man dann gewisse Strecken in gewissen Sekunden fahren muss. Die werden dann auch ineinander geschachtelt. Also das ist intellektuell, fahrerisch dann so ein bisschen herausfordernd.
Und nicht nur aufs Rasen, sondern eben, du hast eine Zeit vorgegeben und die musst du möglichst
genau.
Sekunden.
Ja, ich kriege dann zum Beispiel eine 100-Meter-Strecke, die darf ich in 15 Sekunden fahren und da auf der Hälfte fängt nochmal eine 70-Meter-Strecke an, die darf ich dann in 21 Sekunden fahren und dann muss ich halt das alles so timen von den Geschwindigkeiten und von allem her, dass ich halt beide Zeitschaltuhren möglichst null durchfahre, beide Lichtschranken und dann gewinne ich und meistens gewinne ich halt nicht. Das ist auch okay.
Aber deine Frau zieht mit bei dem Hobby?
Ja, das klappt auch ehelich sehr gut. Also wir sind da ein super Team. Es gibt auch andere, die da mitfahren oder die so, wo es dann schwierig wird. Aber das
also wo so eine Ehekrise gut. dann nach der Teilnahme an dem Wochenende dann die Ehekrise im Hause
steht. Ist deine Frau eine gute Beifahrerin? Ja.
Meine Frau ist eine super Beifahrerin, die ist vor allen Dingen mathematisch sehr begabt und kann dann auch diese ganzen Zählaktionen und das ineinander schachteln, das muss man ja genau ausrechnen, wie man dann in der Stoppuhr zählt und also das ist schon, da muss man schon auf Zack sein und das macht schon sehr viel Spaß.
Ich nicke ja. gerade nur, ich will zu meiner Verteidigung sagen, ich war mal eine sehr gute Beifahrerin.
Und jetzt bist du verheiratet.
Genau, bis es ernst genau. wurde.
Ich sitze lieber selber am Steuer.
Ja, ja. Schön. Ja, ja, nein,
unsere aber das Tochter ist, nennt Martin gerne auch Rennfahrer Biberle. Also das,
ja, ist doch schön.
Ich habe dann zwei im Auto sitzen, die mich
behindern, nein, sozusagen.
Wir bitten,
nein, im Fortkommen.
Wir bitten höflich. Ja. Wir bitten höflich. Ja,
wir betet höflich.
Wir beten ja. höflich.
Ja, sehr schön.
Genau. Nach Schwelm kommen wir getrennt, genau.
Ja. Auch schön.
Hat wenigstens eine Ruhe beim Fahren.
Braucht ihr denn zwei Zimmer oder geht das dann in einem Jahr?
Ah, das getrennte dort. Betten. Das reicht. Wir Zimmertrainer haben wir dabei.
Das, da ist ja, das sind ja keine fahrenden Räder unten drunter, das geht dann schon mit dem Zimmer. Mhm. Genau, das ist. Aber wir werden ankommen, definitiv. Wir freuen uns sehr.
Ja, wir auch.
Kinderbetreuung haben wir schon organisiert.
Perfekt.
Genau, und freuen uns auf die vielen Gespräche, auch die Vorträge. Gibt es Highlights, die wir ankündigen dürfen an der Stelle?
Ja, das gesamte Programm. Das ja. ist, wird eine runde Sache. Wir haben viele interessante Themen dabei. Ich möchte da jetzt keinen groß hervorheben. Ich sag mal, wir haben es jetzt auch auf LinkedIn beworben mit allen Vorträgen ja regelmäßig. Ja. Und damit, aber das, wie gesagt, viele spannende Vorträge, die wir da hören würden, interessante Ausstellungen. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu kommen.
Ja, ja, ich habe gestern das Programm in die Hände bekommen, die gedruckte Version, die im Lift-Journal drin war. Ja, sind sicherlich einige Vorträge da.
Wir sind auch sehr gespannt.
Die sehr interessant sind.
Super. Wir Philipp? Sagen vielen, vielen Dank an dieser Stelle für die Zeit, die du dir genommen hast. Und
ja, sehr gerne.
Genau, in diesem Fall können wir sagen, bis bald, weil es tatsächlich jetzt einen Termin gibt, wo man sich auch in echt, in real sieht. Und an alle, die zuhören in diese Folge, stellt uns Fragen. Wir werden den Philipp treffen, wir können sie mitnehmen. Also schreibt uns in die Kommentare.
Genau.
Ich sage jetzt nicht abonniert die Glocke, sondern abonniert Glock den Kanal und abonniert
den Kanal. Ja,
genau.
Zeigt uns einfach auch, wenn man es steigt kontinuierlich und jede Abo mehr, das sehen wir natürlich und es freut uns natürlich auch.
Genau.
Ja. In diesem Sinne.
Ja, Philipp, vielen Dank für die Gelegenheit, war ein sehr interessantes Gespräch und ich freue mich euch dann im Mai, ist ja nächsten Monat, dann
in Schwäbisch zu sehen. Super, vielen Dank. Bis dahin.
Alles klar. Ja, vielen Dank.
Tschüss. Tschüss.
Servus.
Das war der Podcast Major League Elevate. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast@uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.